wer
von seinem
hat Josef, Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Das ist allgemeine Sprachregelung, genau. Wie hat sich denn das so ungefähr abgespielt? Wer will das ein bisschen erzählen? Wie hat sich das abgespielt, wie Josef von seinen Brüdern verkauft wurde?
Ja, zuerst wurde mal diskutiert, wie sie ihn loswerden. Und sie wollten ihn an irgendwen verkaufen, also, oder umbringen in die Grube schmeißen. Und dann hat aber Ruben gemeint, nein, nicht umbringen, sondern besser doch verkaufen.
Ja, genau. Und das ist dann irgendwie geschehen.
Genau, genau. Wurde verkauft und war dann...
Dann ist er in Ägypten gelandet, genau, in Ägypten und dann entfaltet sich die ganze Geschichte, genau, dass er dort große Karriere macht.
Genau.
Und erst am Schluss wissen wir, dass das ganz gut war, dass er in Ägypten große Karriere gemacht hat. Vielleicht ein bisschen als Hintergrund, das ist nicht die Stelle, die wir uns jetzt anschauen, aber was war denn eigentlich der Konflikt zwischen Josef und den Brüdern?
Sie waren halt ein bisschen eifersüchtig gewesen, dass er irgendwie so besonders geschätzt wurde.
Ja, das war ganz, ganz sicher ein Punkt. Die Brüder waren jetzt aber jetzt nicht einfach irgendwelche schlechte Menschen. Ich meine, wir reden hier von der Söhne Jakobs. Also, die müssten doch irgendwie auch aus ihrer eigenen subjektiven Sicht eine Idee gehabt haben, dass es wichtig ist, gegen den Josef vorzugehen. Nicht nur wegen eines bunten Kleides. Das war natürlich, das waren so die Pointen, die Eifersucht geschürt haben. Die Brüder hatten offensichtlich den Eindruck, Josef will sich in einer unerlaubten Weise zum König über sie zu machen. Wenn wir an diese Träume denken, ja, wo er auch noch geschichterweise erzählt, dass sich die anderen vor ihm verneigen werden. Und da haben die Brüder das Gefühl, der will sich über der uns zum König erheben. Er ist nicht ganz der Jüngste, aber er ist auch nicht der Älteste. Und vor allem... wenn wir die Familie so anschauen, wo gehört Josef dazu im Gegensatz zu den anderen, die in der Geschichte relevant sind? Genau, der Rachel-Söhne und Lea-Söhne. Die Söhne der Mägde sind sozusagen irgendwie brav, die erheben keinen Führungsanspruch. Aber Lea-Söhne gegen Rachel-Söhne spielt er natürlich mit, der Benjamin ist noch klein. Also ist Josef der Repräsentant des Rachel-Zweiges und die anderen sind vom Lea-Zweig. Und da geht es auch so um die Frage, wer darf jetzt die Führung in der Familie übernehmen? Und die Brüder hatten den Eindruck, dass der Josef sich der Dinge anmaßt, die ihm nicht zustimmen. Also so kann man ein bisschen verstehen, wieso das so eskaliert. Okay, schauen wir uns ein bisschen an, wie die Geschichte sich dann entfaltet. Sie sind wo Schafe hüten. Und der Vater schickt den Josef, um zu schauen, wie es den Brüdern so geht. Steigen wir da mittendrin ein, das ist mitten in der Erzählung, in Kapitel 37, Bereschit Kapitel 37, fangen wir an bei Vers 18. Die Vorgeschichte war, der Vater hat den Josef geschickt, er soll schauen, was die Brüder so machen. Und das hat übrigens auch ein bisschen den Beigeschmack, vielleicht aus Sicht der Brüder, da kommt ein Kontrollbesuch, das schmeckt nicht gut. Und sie sind dann nicht dort, wo er sie sucht, sondern er fragt noch, wo sie denn hingegangen sind. Sie sind nach Dothan gegangen und er geht ihnen dann nach und findet sie in einer Gegend, die heißt im biblischen Hebräisch Dothan. Und dort sehen sie ihn dann. Wir sind hier auf einer Hochebene im Westjordanland, in der Gegend, wo heute die Stadt Jenin ist, im Westjordanland. Das heißt, die sind auf einem Plateau oben, wo man ziemlich weit sieht. Das ist ein Hintergrund, den wir in dieser Geschichte immer wieder bemerken, dass von Weitem irgendwas gesehen wird. Das kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man versteht, wo sich die befinden. Und da heißt es jetzt im Vers 18, sie haben ihn gesehen, aber noch bevor er näher kam, da haben sie sich ausgedacht, naja, jetzt müssen wir aber irgendwas tun, der ist todeswürdig. Und im Vers Nummer 19, Vayomru ish el achiv, es sagt einer zu seinen Brüdern, also jeder, sie sagt zueinander, hine ba'al hachalomot halaseba, der Meister der Träume kommt hier, also hier sehen wir deutlich, dass erstens ist er abwertend und wir sehen ja deutlich, dass das ein Konfliktpunkt war. Und jetzt kommt der Vorschlag, wer ata, und nun in der 20, wer ata, lehu vena hargehu, vena schlehu be achat haborot. Gehen wir und bringen wir ihn um und wir werfen ihn in eine dieser Gruben, die es da gibt. Ve amarnu chayaha achaltahu. Und wir werden sagen, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Wenn er ema yuchalomotav. Und dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Okay, also am Schluss des Buches Bereshit haben sie dann sehr genau gesehen, was aus seinen Träumen wurde. Und jetzt haben wir Vers 21, vayishma reuven, vayatzilehu miyadam. Vayomer lo nakenu nafesh. Ruben hörte es und es steht hier, er rettete sie aus ihrer Hand. Das ist vielleicht so zu verstehen, er hatte den Plan, sie zu retten, weil einstweilen ist er ja nur einmal da. Mhm. Also, und er sagt, wir sollen nicht da einen Mord begehen. Sondern er sagt zu ihnen, machst du auf, danke dir. Er sagt zu ihnen, Vayomer alehem, Vers 22, Reuven, nämlich zu den Brüdern, Altisch Pechudam, tut's nicht Blut vergießen, Haschlich Otto Elabor, tut's ihn in die Grube werfen, das passt schon, Elabor Haze, Asher Bamidbar, der eine Wüste ist, Vejad Altisch Lechuvo, und tut ihn nicht eure eigene Hand gegen ihn senden, also ihn nicht eigenhändig umbringen, das gehört sich doch irgendwie nicht. Lama'an hazil oto miyada lahashivu el aviv. Und jetzt sagt uns die Tora noch, warum Ruben das gesagt hat. Damit er ihn dann retten kann aus ihrer Hand und ihn zu seinem Bruder zurückbringen kann. Kurze Atempause. Was will Ruben? Was ist das, was Ruben sich vorstellt? Er stellt sich vor, er sagt den Brüdern, wir werfen ihn in die Grube, bringen ihn aber nicht um. Er soll da selber irgendwie verrecken. Und er denkt sich, er geht dann nachher zurück, rettet ihn. Es kann hier auch sein, dass Ruben hier ein Bedürfnis hat, seine Führungsposition, die ein bisschen angekratzt ist von früheren Geschichten, gegenüber dem Vater zu verbessern, indem er derjenige ist, der das hinkriegt, dass er dann den Josef rettet. Wird.
Er ist ja auch der Älteste.
Oder? Er ist der Älteste, ganz genau. Und es geht dann die Führung einfach an Yehuda über, weil Yehuda der Geschicktere ist. Aber hier können wir ein bisschen sehen, warum Ruben auftritt, weil er eigentlich der Älteste ist. Und da kann er sich auch bewähren, dass er diese Staatskrise da jetzt hinkriegt, indem er den Josef dann durch die Hintertür wieder reinbringt. Wir sind in Bereshit Lamed Zayin, das ist 37. Und wir haben jetzt einmal nur so ein bisschen die Vorgeschichte angeschaut und sind gerade bei Vers 22 stehen geblieben. Mhm. Die Zettel, das haben wir noch nicht angeschaut, die wirst du gleich brauchen, aber noch nicht
jetzt. Ach so, okay.
Genau. Bereshit, Kapitel 37, Parashat Vayeshev, Kapitel 37. Und wir sind bei Vers 22 stehen geblieben. Das war jetzt einfach der Zusammenhang, was bisher geschehen ist. Mhm. Und jetzt kommt langsam der Teil, der uns wirklich interessiert. Vers 23, wenn der Josef jetzt kommt, dann lassen sie ihn diesen bunten Rock ausziehen. Und im Vers 24, sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Hier steht dann bei Haborek en Bomayim, die Grube war leer und es war in ihr kein Wasser. Daraus kann man auch eine Schiur machen, aber nicht jetzt. 25. Weil je schwule Echollechem, und sie setzen sich zum Essen. Weil je su enehem, und sie hoben ihre Augen. Weil je uwe hine, achat ishma elim ba'a. Und siehe, eine Delegation, eine Karawane von Ishma Elim kommt. Migilat. Die kommt aus einer Gegend, die Gilat heißt. Ugmalehem, nosim, nechot, und deren Kamele tragen Gewürze. Uzri und Balsam und Lotus. Und diese Karawane, für die gilt Holchim Lehorid Mitzreimer, die gehen jetzt hinunter zu gehen nach Ägypten. Wie stellen wir uns die Szene vor? Also sie setzen sich hin zum Essen. Wenn die Brüder den Josef gerade seines bunten Rocks beraubt in eine Grube geworfen haben und sie setzen sich hin zum Essen, werden sie sich neben dieser Grube hingesetzt haben? Schwerlich. Ja. Also den um Hilfe schreienden Josef wollten sie wahrscheinlich jetzt nicht hören. Also man kann sich eher vorstellen, dass da ein Abstand dazwischen ist. Ich habe schon gesagt, wir sind auf dieser Hochebene im Westjordanland in der Gegend, wo heute Jenin ist. Dort sieht man weit, also Sie sehen von Weitem eine Karawane kommen, eine Karawane von Ishmaeli. Von irgendwoher wissen Sie, nein, das müssen Sie nicht Sie wissen, das steht im, die Tora erzählt es uns, dass diese Karawane Gewürze tragt. Und es ist irgendwie logisch, dass die nach Ägypten hinuntergehen, weil das ist die Handelsroute. Die bringen Gewürze und wo werden sie die verkaufen? Also nicht bei den Brüdern, die da die Schafe verhüten, sondern die sind auf dem Weg nach Ägypten. Vers 26, weil Yomar Yehuda, Yehuda, nicht Ruben, Yehuda, El Achi Echav, der Yehuda sagt zu seinen Brüdern, Ma Betzakin Harog et Achino, Vechisino et Damo. Yehuda sagt zu seinen Brüdern, was bringt das, wenn wir unseren Bruder umbringen? Ist halt auch irgendwie nicht die anständige Art. Und wir müssen sein Blut bedecken, das heißt verheimlichen, dass wir Blut vergossen haben. Lechuwe nimmt Kerendu la Ishmaelim. Gehen wir und wir verkaufen ihn an die Ishmaelim, die wir da gerade sehen. Veyadenu alte hivo ki achinu besarenuhu. Und unsere Hand soll nicht an unseren Bruder gehen, weil es ist ja doch unser Verwandter, weil Ishmeu echav. Und die Brüder hachen auf ihn und finden das gut. Notabene, das war jetzt Yehuda, nicht Ruben. Wo ist Ruben? Irgendwie scheint es, dass der nicht da ist. Das könnte damit zu tun haben, dass er ja den Plan hat, den Josef dann aus der Grube zu holen. Das heißt, er hat Grund, sich irgendwie an irgendeinem Vorwand abzusondern, damit er dann seine Kuh machen kann. Jetzt kommt aber der Yehuda, übrigens der andere, ja, der die Führung übernimmt in der Familie, und sagt, na, umbringe nicht, sondern... wir verkaufen ihnen diese Ishmaelim, die gerade vorbeikommen. 28. Vayavru anashim midyanim socharim vayimshechu vayalu et Yosef min habor. Und es sind vorübergegangen midianitische Leute, Händler, und sie haben gezogen und hinaufgehoben den Josef aus der Grube. Vayimkeru et Yosef la Ishmaelim. Und sie verkauften den Josef an die Ishmaelim. Beesrim Kassef um 20 Silbereinheiten, Silberstücke. Vayaviu et Yosef Mitzreimer. Und sie brachten den Josef nach Ägypten. Ich habe mich jetzt nicht festgelegt, wenn steht, sie taten und sie brachten, wer die sie sind. Mhm. Ja. 29, Vayasha Reuven El Habor, Rehine, in Josef Babor. Der Reuven kommt zurück zur Grube und der Josef ist nicht in der Grube. Jetzt steht er blöd da. Er wollte den Josef retten, großmächtig zu seinem Vater bringen, der große Held sein. Was ist passiert? Vayikra et Begadav. Er reißt seine Gewänder ein, aus Zeichen der Trauer. Josef ist verschwunden. Vayashav el Echav, und er kehrt zurück zu seinen Brüdern, Vayomar, Hayelet enenu, und er sagt, das Kind ist nicht da. Vaani, ana, aniva, und wohin komme nun ich? Also er ist jetzt auch ein bisschen besorgt um seine Führungsrolle in der Familie, jetzt hat er es verbockt. Und dann geht die Geschichte weiter. Sie nehmen den bunten Rock von Josef, schlachten einen Ziegenbock und tauchen den Rock in das Blut. Damals konnte man noch keine DNA-Analysen machen, um festzustellen, dass die Blutflecken dann eh nur von einer Ziege sind. Und sie schicken das zum Vater, den bunten Rock mit den Blutflecken, mit der Nachricht, das haben wir gefunden. Schau, ob das nicht der Rock von deinem Sohn ist. Und Jakob erkennt also den Rock seines Sohnes und meint, ein Tier muss ihn zerrissen haben. Und Jakob trauert dann bekanntlich sehr, sehr viele Tage. Es gibt übrigens die Interpretation, dass Jakob deshalb gar so intensiv so lange getrauert hat. Gerade weil Josef in Wirklichkeit noch lebte, hat er sich nicht beruhigt. Weil es ist irgendwie der Lauf der Natur, dass wenn ein Trauerfall ist, dass irgendwann einmal muss das Leben auch weitergehen und Menschen beruhigen sich. Und Jakob hat vielleicht irgendwie ein inneres Gefühl gehabt, dass Josef vielleicht doch oder vielleicht nicht. Und genau darum hat er sich nicht beruhigt und hat ewig getrauert, dass der Josef nicht mehr da ist. Jedenfalls ist das unsere Geschichte. Jetzt, meine Frage war, wer hat den Josef verkauft?
Die Ismaeliten an dem
Midian. Wenn wir diesen Faden aufgreifen, dann umgekehrt. Die Brüder haben den Plan gehabt, ihn zu verkaufen an die Ismaeliten. Das steht da. Mhm. Ja? Das steht da. Und in Vers 28 ist lustig. In Vers 28 war ja Avru Anashim Midianim. Es kamen Midianim, Sechorim, war Jim Sheho und sie zogen, war ja Alu et Yosef und sie haben den Josef hinausgeholt. Es steht hier nicht, die Midianim zogen und holten ihn hinauf. Mhm. Es steht, sie zogen und holten ihn hinauf. Aber der Satz schaut schon sehr danach aus, dass das die Midianim sind, weil die sind da gerade das Subjekt. War ja Avru Anashim Midianim, Socharim. Es sind gekommen midianitische Händler und die haben jetzt gezogen und hinaufgeholt den Josef. Das wäre eine logische Interpretation des Satzes. Aber es muss nicht hundertprozentig sein, weil dadurch, dass da noch ein Wetter zwischen ist, kann ich auch sagen, midianitische Händler sind gekommen, Beistrich, sie, wer immer die sie sind, zogen und holten den Josef hinauf. Aber das wäre irgendwie naheliegend, die Midianiter, und dann geht es weiter, Vayim Kiru et Yosef la Ishmaelim. Die Midianiter haben den Josef verkauft an die Ishmaelim. Wir erfahren sogar um wie viel Geld, um diese 20 Silberstücke, war ja wie U und sie brachten. Sinnvollerweise sind das jetzt die, die ihn gekauft haben, die Ishmaelim, den Josef Mitzrayim nach Ägypten. Also wie stelle ich mir das jetzt vor? Wenn wir sagen, Midianiter haben ihn rausgezogen, haben gefunden, super, wir haben einen gratis Sklaven, aber wir brauchen gerade keinen, verkaufen ihn an ihre Geschäftspartner, Ishmaelim, ihr könnt das brauchen, freuen sich über 20 Silberstücke. Und die Ishmaelim haben jetzt in ihrem Programm einen neuen Sklaven, den sie in Ägypten auf den Markt geben können. Wo sind die Brüder? Wo sind in der Zeit, die in Vers 28 passiert, während das passiert, was wir in 28 gelesen haben, wo sind die Brüder? Eine Möglichkeit wäre, die sitzen nicht neben der Grube von Josef, wie wir am Anfang gesagt haben, weil es irgendwie ein bisschen unlogisch, wenn sie sich gemütlich zum Essen setzen, dass sie sich neben die Grube setzen, wo sie gerade reingeworfen haben. Und
die waren ganzen Handels dann gar nicht anwesend und dabei.
Genau, wer sagt, dass die das mitbekommen haben? Vielleicht schon, vielleicht nicht. Mhm. So eindeutig ist es jetzt nicht. Ruben ist eindeutig der, der nichts mitkriegt, aber Ruben war nicht mit den anderen Brüdern. Ja? Ruben ist eindeutig der, das nicht checkt. Ruben ist aber anscheinend der Erste, der sieht, dass die Grube leer ist, weil er ja hinläuft, um den Josef rauszuholen und dann den großen Retter zu spielen. Blöd gelaufen. Und also da haben wir jetzt ein paar Fragen. Wir haben ein paar Fragen, was die Ishmaelim und die Midianim betrifft. Wer ist da jetzt wirklich genau? Wer war da zuerst? Wer hat den Josef rausgeholt? Und wo
haben die Brüder eigentlich irgendwas dafür bekommen? Für diesen Handel?
Die Brüder haben vielleicht gar nichts gemacht. Also wir sagen immer, die Brüder haben Josef verkauft. Aber wenn ich das jetzt hier lese, ist ja her, ich werde noch darauf kommen, warum wir das sagen, dass die Brüder Josef verkauft haben. Aber eigentlich, die Midianiter haben sich den geholt, gratis Sklave, hurra, haben damit Geschäft gemacht. Und die Brüder schauen blöd und wissen vielleicht wirklich nicht, was los ist.
Oder sind einfach zugelassen, haben das geduldet. Also im Prinzip tut man es
auch.
Wenn so eine damit zu tun, wir waschen drinnen unschuld und lassen die.
Genau, wir waren es nicht. Weil geht natürlich auch so eine Karawane, ist ja so klein auch wieder nicht, dass die sehr wohl sehen, die Hunde sind ja gerade raus. Da passt die. Und wir sagen dann zum Jakob, zum Vater, wir haben diesen bunten Rock gefunden. Also wir haben hier ein paar Möglichkeiten.
Ja. Also ich würde schon, also nur von den Tarmei her würde ich schon darauf achten, dass die Traders eigentlich nichts damit zu tun haben.
Aha. Mhm. Weil du meinst, nach dem Midianim Sofarim ein trennendes.
Midianim Sofarim.
Genau, Beistrich, genau. Und dann war Yim Shehu. Genau. Ja, sehr gut. Also wir werden schauen, ja, ich bin ganz einverstanden mit dir. Wir werden schauen, welche Kommentare auf deiner Seite sind. Weil ich habe natürlich den Satz so gelesen, wie die Wörter da stehen, aber ich habe schon gesagt, es steht Vayim Shehu, da fängt schon ein bisschen was Neues an, aber es fängt doch in den Termin, in der Melodie was Neues an. Jo, und das heißt natürlich, ich kann das aus zwei Teile lesen. Es sind midianitische Händler gekommen. Sie haben, wer ist sie? Wenn es nicht die Midianiter sind, wen hätten wir noch?
Die
Brüder. Die Ishmaelim hätten wir auch, aber die Brüder haben wir vor allem, genau. Die Brüder haben rausgeholt, den Josef, haben ihn, aber an die Ishmaelim verkauft. Nicht an die Midianiter. Auch ein bisschen blöd. Aber geht natürlich. Also, wir sehen.
Wer waren denn die Männer? Wer kommt sonst noch aus Midian? Wer könnte sie denn sein?
Also die Brüder haben ihn rausgeholt und den Midianitern überlassen.
Hingestellt.
Die Ishmaelim waren die, die gesagt haben, wir brauchen ihn. Die Midianim haben gesagt, danke für das Angebot, aber wir haben andere Ware, wir können ihn nicht brauchen. Aber dort die Ishmaelim, die können ihn brauchen. Also wir sehen, wir haben durchaus ein paar Möglichkeiten, diese Stelle zu lesen.
Und oder sie haben sie erst vorbeiziehen lassen, damit die, die ihnen enger verwandt sind, gar nicht sehen, was die da Böses machen. Und dann haben sie ihnen erst rausgezogen.
Das finde ich eine ganz raffinierte Idee, die ich nicht in den Kommentaren gesehen habe, weil ich finde das ganz spannend.
Wenn wir das als Krimi behandeln.
Ja. Du hast etwas angesprochen, was wir jetzt nicht so deutlich gemacht haben. Du meinst, Midian ist näher verwandt als Ishmael.
Ja.
Kannst du das erklären? Ich bin einverstanden, aber vielleicht.
Ja, wer sind die Midianiter?
Eben. Ja, sie sind eigentlich alle von Abraham. Sie sind eigentlich alle von Abraham. Midian ist von Abraham. Und Ishmael?
Ishmael ist auch verloren von irgendwo.
Wer sind die Mütter?
Hagar und Sarah.
Nein. Sarah meinte ich nicht Ketura. Jetzt gibt es diesen Midrash, dass Ketura dieselbe wäre wie Hagar, aber das ist ein Midrash Agada. Also rechnen wir einmal Hagar und Ketura als zwei verschiedene Frauen.
Aber
das sind dann zwei verschiedene, aber das sind in beiden Fällen nicht von Sarah und in beiden Fällen von Abraham. Also, so.
Ja.
Es ist insofern anders, auf einer Gefühlsebene hat man so dieses Gefühl, die Ishmaelim sind ein bisschen weiter weg und die Midianim sind näher, weil es in der Abrahamsgeschichte sich anders abspielt. Ishmael wird rausgeworfen mit der Hagar, während die Kinder von der Ketura, die werden abgefertigt mit Geschenken von Abraham und das ist alles sehr geregelt und das ergibt so ein bisschen einen anderen Geschmack. Wie das Verhältnis in der Familie ist, weil da nicht dieser Konflikt ist, dass die rausgehen, also sie werden schon, aber sie werden anständig und geordnet abgefertigt, einvernehmlich. Ja. Und, aber es in beiden Fällen sind es Verwandte. Dann schauen wir uns einmal um. Ich habe gesagt, wir wollen uns verschiedene Kommentare anschauen. Ich wollte jetzt, dass wir einmal selbst sehen, was so die Ideen sind, die man haben kann zu diesem Satz. Es wäre natürlich jetzt langweilig, wenn nicht verschiedene Kommentare Verschiedenes machen würden. Und wir werden dann schauen, wer sich auf welche Seite wirft. Fangen wir an mit Rashi, weil ohne Rashi ist das Leben ja doch ein bisschen langweilig. Ihr habt Rashi auf diesem Zettel auch. Weil das ist aus einem Mikroautfedolot herauskopiert, wo alles drinnen ist. Da ist auch Rashi. Aber es gibt hier einen Rashi mit Vokalzeichen, der macht mehr, und mit englischem Schummelzettel, der macht mehr Spaß. Vers 28 zu Rashi. Wer will mir vorlesen, was Rashi da bringt? So Vers 28, da waren wir gerade. Das Stichwort ist, war ja Avru Anashim Midianim, es sind midianitische Leute, Händler vorbeigekommen. Was sagt Rashi da jetzt?
Wo sind wir auf dem Zettel?
Rashi. Rashi ist da oben. Da hast du Chafret 28. Bei Javro Anashim Midianim.
Das ist alles Rashi, was da unten steht, bevor ich das nicht
lese. Nein.
Sicherim. Bei Jemschu. Bei Ya'alu et Yosef Min Habor. Bei Jemcheru.
Jemcheru? Ah nein, Jemcheru, Entschuldigung, bei Jemcheru, ja.
Et Yosef. La Yish Me Elim, Besrin.
Das ist der Satz aus der Tora. Wir suchen den Rashi dazu. Der ist unten. Der ist unten. Da unten ist der Rashi. Da unten ist der Rashi. 28, das habe ich gemeint. Ja? Das habe ich gemeint. Vayavru Anashim Midianim. Das ist das Zitat aus dem Satz, damit ich weiß, was Rashi jetzt kommentiert. Er kommentiert diese Stelle, dass die Midianiter gekommen sind. Suhi Shayara Acheret. Was heißt das? Suhi Shayara Acheret. Jemand hat eine Übersetzung?
Das ist eine unterschiedliche Karawane als oben.
Genau, also unterschiedlich verstehen wir wohl anders als die Ishmaelim. Ja. Also bei ihm ist klar, das sind zwei verschiedene. Die Ishmaelim und die Midianim können nicht dieselben sein. Vehodi Acha hat Katuf, Shenim Kar, Pa'amai, Pe'amim Harbe. Hodi Acha, es kündigt dir an, es macht dir bekannt, hat Katuf die Schrift. Shenim Kar, Pe'amim Harbe. Dass er verkauft wurde,
öfter,
mehrere Male. Das ist die Lösung von Rashi. Die Lösung von Rashi ist, die Midianim sind nicht die Ishmaelim, das ist für ihn irgendwie offensichtlich, weil Midianim sind nicht die Ishmaelim, also wir sagen ja auch nicht, dass Franzosen Italiener sind. Und das heißt einfach, naja, der ist öfter verkauft worden.
Also wir haben zwar hier nur einmal diesen Verkaufspreis von diesen 20 Silberstücken, aber...
Stimmt. Aber das schließt sich ja nicht aus, wir müssen ja nicht jedes Mal den Preis wissen. Wir haben nur erfahren, dass er irgendwann 20 Silberstücke wert war. Aber es können die Brüder ihn raufgeholt haben, ihn verkauft haben an die Midianim und die Midianim ihn verkauft haben an die Ishmaelim und so landet er am Schluss in Ägypten. Das ist Rashis Lösung. Okay? Und das sagt er dann auch, bei ihm Perule Ishmaelim, also sie haben den Josef herausgeholt aus der Grube, et Josef min Habor ist das Stichwort. Ja, bei Vayim Shechu, sie haben gezogen die Bnei Jakob. Da sagt er, das sind die Söhne Jakobs. Wie wir gesagt haben, da macht er also den Beistrich. Es kam ein midianitischer Händler, okay. Die Söhne Jakobs haben gesehen, hey, noch eine Geschäftsgelegenheit. Die Midianiter sind vielleicht geeigneter, wir verkaufen es denen. Und sie nehmen den Josef aus der Grube und Rashi sagt dann, und sie haben ihn an die Ishmaelim verkauft und die Ishmaelim an die Midianim.
Ja, aber die Midianim das ist doch chronologisch falsch. Das ist doch chronologisch. Jetzt kommen die Midianiter in den Pass, dann nehmen sie den Josef aus der Grube und dann ist auch noch die Ishmaelim.
Wie kommt er auf die Idee, die Ishmaelim vorzuziehen? Also es geht in dem Satz schon. Rashi sagt, ich nicht. Die Brüder verkauften an die Ishmaelim und die Ishmaelim an die Midianim. Das geht, dass man sagt, sie zogen ihn heraus, verkauften ihn an die Ishmaelim. Und was machen diese Midianiter da in dem Satz? Naja, die sind deshalb da, weil dann wurde der Josef von den Ishmaelim an die Midianim verkauft, die halt auch gerade vorbeigekommen sind und die gesagt haben, hey, den können wir brauchen, der passt in unser Warenrepertoire. Und die bringen ihn dann nach Ägypten. Das ist
Rashi. Das macht doch keinen Sinn, wenn wir schon erfahren haben, dass die Ishmaelim diese nach Ägypten gehen und die Midianim von denen nicht anzunehmen, dass sie nach Midian gehen. Oder wo auch immer.
Nein, die Midianim sind Händler. Da steht ausdrücklich Socharim, Händler.
Also ja, das ist redundant, dass vorher gesagt wird, die Ishmaeliten kommen von Midian und sind auf dem Weg nach Ägypten.
Ja, Rashi würde hier einen Grund brauchen, warum die Ishmaelim den Josef nicht behalten, sondern die Midianim geben. Den Grund können wir finden, aber nicht bei Rashi. Der Gedanke ist, dass die verschiedenen Karawanen verschiedenes Repertoire haben, womit sie handeln. Und wir haben bei den Ishmaelim gesehen, Gewürze und so. Das ist halt vielleicht nicht in deren Repertoire drinnen, ausgerechnet jetzt einen Sklaven zu nehmen. Das ist anderes Business. Das wäre eine Lösung.
Also das heißt, sie sind gerade deswegen näher beschrieben, damit man nicht glaubt, das waren die, weil sie ja gar nicht damit handeln. Und deswegen sind die anderen, die sehr wohl mit Sklaven handeln, nicht genau beschrieben.
Könnte auch sein, ja. Da steht nur Händler, genau.
Die gegangen sind. Ich meine, bei einer Karawane finde ich immer die Ortsangabe sinnvoll.
Ja, wobei, ich nehme an, beim Vers 25 steht es auch, weil das ist das, was die Brüder dann so schlussfolgern. Ah, da ist eine Karawane, die geht nach Ägypten hinunter. Denen können wir den Josef verkaufen. Und die andere Karawane geht halt auch nach Ägypten hinunter, weil wo gehen die Karawanen hin? Wo machen sie die Geschäfte? Also, das ist Rashis Lösung. Irgendwie ist er umständlich. Also, wir hätten ja auch sagen können, die Medianim haben ihn rausgeholt und so weiter. Aber es ist eine der Möglichkeiten, die wir gesehen haben.
Aber eigentlich ist es elegant. Die einen holen raus und dann kommt, dann einigen sie sich, wer ihn brauchen kann oder will. Und das geht sehr schnell und ich finde das elegant und glatt. Nein,
warum soll nicht Händler einen Sklaven zwischendurch auch weiterverkaufen? Also, grundsätzlich geht das. Und für Rashi ist irgendwie wichtig, das behalten wir im Hinterkopf, dass die Brüder ihn rausholen. Und die Brüder, die sind die, die an die erste Karawane, eigentlich wurscht welche, an die erste Karawane verkaufen. Und dass da zwei sind, ist für Rashi einfach nur, daraus lernen wir, der wurde mehrfach verkauft, bis er endlich in Ägypten angekommen ist.
Eine belebte Gegend dort.
Gut.
Aber es ist ja auch, ich meine, Rashi kann sich ja de facto gar nicht dafür entscheiden, dass das ein anderes Subjekt wäre. Weil es zu dem Zeitpunkt schon unglaublich viel Auslegung gibt, die auf der Basis funktioniert, dass die Brüder den Josef verkauft haben.
Und ach nein, anders, ich sage einen anderen Grund. Es gibt nicht unheimlich, ich meine, Auslegung gibt es sicher, weil das, was Rashi bringt, hat er in der Regel nicht erfunden. Das ist aus irgendeiner Gemara oder aus irgendeinem Midrasch. Also die Auslegung gab es selbstverständlich. Aber wenn wir überlegen, warum Rashi diese Auslegung wählt, wir werden andere Auslegungen sehen. Wir haben schon gesehen, dass wir andere Auslegungen auch gefunden haben. Wir haben gesagt, vielleicht sind die Midianim, die den rausgeholt haben und die Brüder haben gar nicht gecheckt, was passiert ist. Dann frage ich mich, warum wählt Rashi diese Auslegung?
Weil er die Brüder salviert.
Aber warum? Es gibt eine ganz einfache Antwort. Ich muss sie jetzt nur leider finden. Aber es gibt einen ganz berühmten Satz in der Tora. Also du brauchst gar nicht, weiß Gott, wie Auslegung von Rashi heranziehen. Es gibt einen ganz einfachen Satz in der Tora. Welchen Satz meine ich? Wenn die Brüder dann in Ägypten sind und all die Zores mit diesen Witzekönig haben. Genau, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josef sagt das zu seinen Brüdern wortwörtlich in der Torah. Ja? Also brauchst du gar nicht interpretieren. Josef sagt zu den Brüdern, ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Natürlich kann ich dort bei dem Satz hergehen und sagen, Josef hat das nicht gescheit gewusst. Josef hat gedacht, die Leute, die ihn rausgeholt haben, haben im Auftrag seiner Brüder gehandelt. Da muss ich aber eben dort interpretieren. Und Rashi will den Satz dort, ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt, wörtlich nehmen. Das sitzt. Und dann muss er hier sagen, weil im Shehu, das sind die Brüder. Genau.
Sonst könnte man nur sagen, im übertragenen Sinne hätten sie sich quasi schuldig gemacht auf eine ähnliche Art und Weise, dadurch, dass sie es nur geplant haben und es dann wirklich passiert ist, ohne es selber durchzuführen.
Erstens das, sie haben
das schon.
Ja, also wenn du das, das ist ja ein interessanter Prozess, weil die Brüder sagen explizit, wir wollen ihn verkaufen, also die Absicht ist eindeutig da. Und du musst bedenken, der Josef in der Grube kriegt nicht mit, was die Brüder beim Essen besprechen, sondern der kriegt einfach nur mit, Leute holen aus der Grube raus, verkaufen ihn jetzt auf den Sklavenmarkt nach Ägypten.
Das wäre sonst kein Problem, das sagen wir, er hat den Druck.
Der kann sich denken, meine Brüder haben diese Leute jetzt beauftragt. Ja? Also ginge. Ja? Aber das ist nicht das, was Rashi macht. Rashi nimmt dort den Satz wörtlich das Geld, die Brüder haben Josef verkauft, Punkt. Das ist ja übrigens auch das, womit wir angefangen haben, das ist das, wie wir die Geschichte kennen. Aber wir haben ja gesehen, es geht auch anders, also schauen wir ein bisschen weiter.
Kommen irgendwann noch diese 20
Silberstücken?
Nein, habe ich nicht. Vor? Die kommen sicher irgendwo vor, aber habe ich nichts vorbereitet. Ich habe nichts dazu vorbereitet. Es gibt sicher irgendwas dazu, aber ich habe nichts dazu vorbereitet, weil ich dachte, die Frage ist jetzt, die reicht jetzt schon. Wir wollen uns anschauen, Abraham ibn Ezra. Wer war denn das? Ibn Ezra. Abraham ibn Ezra, wer war denn das? Wann, wo hat der ungefähr gelebt?
Das ist Spanien.
Ja. Mittelalter.
Ja.
Spanien stimmt, wobei er stammt zwar aus Sepharad und das ist auch sehr, sehr wesentlich, dass er aus dem spanischen Milieu kommt, aber er war in halb Europa unterwegs als Tora-Lehrer und Gelehrter. Er hat offensichtlich immer wieder verschiedene Jobs in jüdischen Gemeinden gehabt und es gibt von ihm tatsächlich auch mehr als einen Tora-Kommentar, weil seine Kommentare waren wahrscheinlich so etwas wie Auftragswerke, das eine Gemeinde ihn angestellt hat, als heute würden wir sagen Scholar in Residence. Und er hat für diese Gemeinde einen Kommentar geschrieben, so dass es nicht vollständig erhalten, aber zu Teilen der Tora von Ibn Ezra zwei Kommentare gibt. Das nennt man dann den kurzen und den langen Ibn Ezra. Hier im Bereshit haben wir nur den kurzen, aber bei Schmott gibt es auch den sogenannten langen Ibn Ezra. Und man sieht, das sind zwei verschiedene Kommentare. Die hat er wahrscheinlich auch in einem zeitlich relativ großen Abstand geschrieben an verschiedenen Orten. Die sind nicht eindeutig. Wenn man einfach nur so sagt, Ibn Ezra, meint man immer den sogenannten kurzen Kommentar, weil der ist auch durchgehend überliefert. Ibn Ezra kommt noch aus dem Milieu in Sepharad, wo er die arabische Kultur sehr, sehr gut kannte. Er hatte Arabischkenntnisse. Er war dadurch auch sehr wichtig als ein Vermittler in den Gemeinden in Aschkenas oder auch in Italien, wo man keine Arabischkenntnisse hatte, zu vermitteln das Wissen der Bücher, die diese Leute nicht lesen konnten, weil es Arabisch war. Genau, ganz richtig. Er ist in seinem Leben anscheinend nie reich geworden, aber das kann bei einem Tora-Gelehrten passieren. Er hat übrigens auch einen Haufen Gedichte geschrieben, nicht nur Bibelkommentar, wo man noch also diesen Einfluss dieser arabisch geprägten sephardischen Dichtung sieht. Sein Tora-Kommentar ist sehr stark auf Pschat hin orientiert. Also wenn man Pschat im Sinne des einfachen Wortsinnes haben will, dann ist Ibn Ezra einer derer, den man aufschlägt. Ich habe gesagt, bei Rashi ist das so eine Sache, viele Leute sagen, Rashi bringt Pschat, aber in Wirklichkeit zitiert Rashi sehr oft eine Midrash Agada, um eine Textstelle zu lösen. Ibn Ezra tut das nur ja nicht. Ibn Ezra ist einer der radikalsten Pschat-Kommentare, die wir haben. Der will den einfachen Wortsinn, so wie es da steht, auslegen. Und tut da nicht herumspielen mit agadischen Midrashim, nicht, dass er die nicht gekannt hätte, aber das ist einfach nicht die Ebene, auf der er kommentiert. Deshalb ist das für mich auch so eine Faustregel, wenn man immer irgendetwas sucht, man will zu irgendeiner Stelle Kommentare anschauen und man interessiert sich dafür, Pschat zu finden, dann ist eben Ezra eine gute Adresse. Schauen wir mal, das ist auf diesem schönen Handout in der linken Spalte, so in der Mitte, da steht ganz links Resh Aleph Bet Ayin und ihr werdet es nicht glauben, das heißt Rabbi Abraham Ben Ezra, das ist er. Also dieser Abba, der hier steht, ist der Rav Abraham ben Ezra. Und da haben wir verschiedene Stellen und da gibt es in den Klammern, das sind die Versnummern, Chafret 28. Der Versnummer 28 ist der, bei dem wir da die ganze Zeit hängen geblieben sind. Das Stichwort ist, war ja Avru, sie kamen vorüber, das sind wieder unsere Midianiter. Was sagt er? Becha Asher Avru Alehem Hayishmaelim Hasocharim. Ki ha-Midianim yikra'u Yishma'elim, vechen amar al-Malchi Midian, ki Yishma'elim hem.
Das sind
dieselben. Genau, er sagt, das sind dieselben. Er hat dafür eine Belegstelle im Buch Shoftim. Er sagt, das sind dieselben. Ihm ist das zu kompliziert, der Weg den Rashi geht, da herumzutun, sondern er sagt, das sind dieselben. Die Midianim und die Ishmaelim sind dieselben. Und er hat dann halt eine Belegstelle, aus der er das belegen kann, dass man die Midianim auch Ishmaelim nennen kann, so nach dem Motto, die arabischen Stämme, da gehört Midian dazu. Passt vielleicht auch in die Zeit, in der Ibn Ezra lebt. Alles, was irgendwie arabischsprachig ist, sind Ishmaelim. Und da ist dann vieles inkludiert, was in Wirklichkeit verschiedene Volksgruppen sind. Also die Midianim als Unterbegriff eines Überbegriffs von Ishmaelim. Wenn man sich irgendwie die Zeit von Ibn Ezra vergegenwärtigt mit den großen arabischen Reichen, wo natürlich im Detail viele Bevölkerungsgruppen drinnen waren, die alle arabisch gesprochen haben und alle muslimisch geprägt waren oder Muslime waren, dann spielt das vielleicht dieses Bild auch ein bisschen mit, dass er sagt, na, die Midianim sind die Ishmaelim und das sind dieselben. Wir sehen hier übrigens, dass manchmal so ein Kommentar von Ibn Ezra ein bisschen kurz und knapp ist und nicht so aufregend ist. Das ist jetzt eine Lösung, die ist sehr einfach. Aber ja,
ein bisschen brutal.
Eine spannende Geschichte ist das jetzt nicht.
Er sagt auch, er macht das aus dem Bayahu, das Waf sagt er als ein Eins und nicht als ein Und.
Ja, ja, natürlich, das Waf muss ja nicht Und heißen. Genau, das Waf muss ja nicht Und heißen, ganz
also
richtig.
Also ich habe meine Fußnote hier weiß nur drauf.
Sehr gut, ja. Das ist ein guter Ansatz. Das sind die flüssig. Also, das sagt jetzt irgendein Herausgeber, der den Ibn Ezra interpretiert, aber ich finde das sehr, sehr schlüssig, dass das der Punkt ist, um den es geht. Weil ja Avru, das war, muss ja nicht und heißen. Übrigens, ich habe die Hirsch-Übersetzung in der Hand, der sagt auch nicht und. Der sagt, inzwischen zogen midianitische Männerhändler vorüber. Also, für ihn ist auch klar, das war, muss nicht und heißen. Das kann aber heißen oder ja, alles Mögliche, was irgendwie die zwei Sätze zusammenfügt. Okay, das war Ibn Ezra. Wen habe ich euch noch versprochen? Habe ich den Rashbam habe ich versprochen. Ramban sowieso, genau, der liegt auch schon lokalisiert da. Aber den Rashbam habe ich versprochen. Der Rashbam, den haben wir auch auf diesem Handout in der rechten Spalte der zweite. Da steht Rashbam, seht ihr das? Wer war denn das? Wer war der Rashbam?
Nein,
nicht der Ramban, den kriegen wir gleich, der ist gleich drunter. Wir wollen einen Rashbam. Rashbam. Ein Enkel von Rashi. Ein Enkel von Rashi war der Rashbam. Und der Rashbam ist seines Zeichens ein Rashi-Enkel. Also das sind auch in der Generation, wo die Tosafot im Talmud einzuordnen sind. Ja. Und das ist eine Zeit, wo man auch sehr pschattig ausgelegt hat. Und der Rashbam ist neben dem Ibn Ezra der zweite, der so der Pschat-Kommentar ist. Also wenn ich etwas suche und ich will Pschat haben, dann schlage ich Ibn Ezra auf und den Rashbam. Shimon ben Meir ist, glaube ich, der volle Name. Rashi hatte bekanntlich Töchter, die sehr standesgemäß an Gelehrte verheiratet waren. Und dementsprechend waren dann auch die Enkel von Rashi wieder große Gelehrte. Also in der Familie von Rashi tut sich mit einigen Vertretern. Und das ist also ein prominenter Rashi-Enkel, der Rashbam. Wieder zum Vers Chafchet 28. Vaya Avu Anashim Midianim. Das ist unser Stichwort, das er jetzt kommentiert. Schauen wir mal. Betoch shehayu yoshvim le'echol lechem, ve'ochakim hayukzat min habor. Als sie sich hingesetzt haben, nämlich die Brüder, um Brot zu essen, und sie waren ein bisschen weit weg von dieser Grube, das ist das, was ich gesagt habe, es ist einfach logisch, dass die weit weg waren. Levilti echol al-hadam, damit sie nicht essen über dem Blut. Also, da ist ein Sterbender am Hilfe schreiender Josef und da isst man doch nicht. Umamptinim hayu la Ishmaelim shera'u. Und da sind die Ishmaelim gekommen und sie haben auf die Ishmaelim gewartet, die Brüder. Das steht im Text. Ja. Die Brüder sagen im Text, das haben wir gelesen, da kommen diese Ishmaelim, verkaufen wir denen. Ja. Sie haben auf diese Ishmaelim gewartet, die sind noch weit weg. Wir haben gesagt, die sind auf einem Hochplateau, wo sie weit sehen. Da kommt so eine ishmaelitische Karawane. Irgendwie erkennt man so eine Karawane wahrscheinlich. Ja, alles so. Auf die warten wir jetzt. Bekodem Shebauha Ishmaelim, bevor die Ishmaelim gekommen sind, die sie erwarten, Avu Anashim Midianim Acharim, sind andere Midianiter gekommen, derech Sham an dem Weg, Verauhu Babor, und sie haben ihn gesehen, den Josef in der Grube, und Meshuchuhu, und Mechamachruhu, Hamidianim oder Ishmaelim, die Midianim haben ihn rausgenommen. Das ist jetzt eine Erklärung, die typisch für den Rashbam ist, die ist sehr straight. Er sagt, es ist logisch, die Brüder sind weiter weg. Wir haben im Text eindeutig, die Brüder wollten ihn an Ishmaelim verkaufen. Kommen tun, weil das sagt er doch im Text Midianim, die haben ihn rausgeholt, also hier ist es die, die ihn rausgezogen haben, sind die Midianim. Die Midianim haben ihn an die Ishmaelim verkauft, weil die Midianim haben ihn zwar gefunden, konnten ihn aber gerade nicht brauchen. Andere Geschäftspartner, der kann ihn brauchen, verkaufen ihn an die Ishmaelim. Und der Rashbam jetzt weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt muss man sagen, dass die Brüder nicht wussten. Die Brüder haben das gar nicht mitgekriegt. Die sind dort gesessen, wo sie den Josef nicht schreien hören. Die haben das gar nicht gecheckt. Ve'afalpi asher katav asher machartem uti mitzraima lehanan memhaletalet und so weiter. Da müssen wir dann jetzt die nächste Seite aufschlagen, die auf der Kopie nicht drauf ist. Was will er? Obwohl geschrieben ist, später im Kapitel Memhei, im Vers Dalet, ihr habt mich verkauft nach Ägypten, das ist der Satz, wo ich gesagt habe, das ist Rashis Motiv, aller Wahrscheinlichkeit nach. Trotzdem muss man sagen, dass es halt dort so ist, Shehigartam, die Brüder haben bewirkt, dass Josef verkauft wurde, das haben wir auch schon besprochen, ja? Die Brüder haben bewirkt, dass Josef verkauft wurde, darum kann Josef sagen, ihr habt mich verkauft. Das ist der Rashbam. Also der Rashbam geht davon aus, dass die Brüder da irgendwo sitzen und essen, haben die gute Idee, den Josef an die Ishmaelim zu verkaufen, aber jetzt sind wir mal beim Mittagessen und die Ishmaelim sind noch weit weg. Und in der Zwischenzeit holen die Midianim ihn raus. Das heißt, das, was dem Ruben passiert, was wir ausdrücklich gelesen haben, dass Ruben zur Rube kommt und sagt, oh, wo ist der Josef, der ist weg, das passiert sozusagen den Brüdern als Ganzes. Was nicht sein müsste, aber in der Interpretation schon. Übrigens ist interessant, dass Rashbam auf dieses Argument eingeht, dass hinten ja steht, Josef sagt, ihr habt uns verkauft. Rashbam ist ein Enkel von Rashi. Also die Schlussfolgerung muss ihm schlüssig gewesen sein, dass man ja auch sagen könnte, der hat ja gewusst, was sein Großvater geschrieben hat, dass man auch sagen könnte, die Brüder haben Josef direkt verkauft, darum muss er das begründen. Ja? Obwohl es so klingt, ist es doch nicht so.
Also ich habe hier noch dazu stehen. Also erstens mal löst das das grammatikalische Problem. Zweitens löst das das Problem, wo war Ruben? Ruben war mit den Brüdern. Ist einfach gesessen.
Ja, eine zusätzliche Frage, die hier die ganze Zeit mitspielt, ist natürlich auch, wo war Ruben? Wir haben mehrere Fragen. Wo sind die Brüder gesessen? Sind die neben der Grube gesessen? Oder sind die weiter weg gesessen? Wir haben die Frage, wo war Ruben? Wir haben die Fragen, sind Midian und Ishmaelim dieselben? Sind das zwei verschiedene? Wenn das zwei verschiedene sind, wer war zuerst da und hat den Josef rausgeholt? Also das gehört alles in das Set der Fragen hinein, ja. Und er geht davon aus, dass Ruben mit den Brüdern war hier.
Und außerdem sagt Josef, dass er gekidnappt wurde, später auch.
Naja, das ist das, was Rashi motiviert. Und der Rashi muss das begründen.
Nein, nein. Er sagt, er wurde gekidnappt später dann, wie er in Kapitel 40.
Ach so, ja. Jo.
Das war ja nicht, ich wurde verkauft, sondern ich wurde geklaut.
Naja, wurde er auch. Ich meine, wenn die Midianiter ihn aus der Grube rausholen, dann haben sie ihn, rein juristisch, nach einem antiken Rechtssystem, haben sie einen Diebstahl gemacht. Weil du darfst ja nicht einfach so einen Sklaven einkassieren.
Also sie retten dürfen sie ihn schon, aber verkaufen dürfen sie ihn nicht mehr.
Also ich habe in der hellenistischen Papyrologie gelernt, das ist Hellenismus, aber man kann es trotzdem im Kopf behalten, dass in hellenistischer Gesellschaft, also es war ist natürlich Ägypten, weil die Papyrus sind aus Ägypten, aber hellenistisches Ägypten, ptolemäischer Zeit, die Rechtslage so war, dass Babys wurden öfter ausgesetzt, wenn sie unerwünscht waren. Mhm. Und es war verboten, so ein Baby zu retten und zu Hause aufzunehmen, weil er dann auf diese Art gratis einen Sklaven gehabt hätte.
Wenn man ihn aber, wenn man aber nicht einen Sklaven draußen macht.
Das war, glaube ich, nicht...
unvorstellbar.
Das war nicht drin. Wie soll der das tun? Ja?
Oh, also, hab keine Kinder.
Ja, adoptiert ihn als Sohn oder so. Ja, ja, ja. Aber wenn jemand also dieses ausgesetzte Baby genommen hätte, hätte sich der gratis einen Sklaven kassiert. Und das wäre nicht... ist das, was ich vor 10, 15 Jahren auf der Uni in Papyrologie gelernt habe. Weil man kennt nämlich Papyri, wo solche Sachen vorkommen, wie dass ein Mann seiner Frau schreibt, wenn das Kind, das du demnächst gebären wirst, ein Mädchen ist, dann setzt das aus. Also solche Texte gibt es.
Also ich bilde mir ein, dass es im römischen Recht Stellen gibt, wo sie sagen, dass, dass du sehr wohl, dass nämlich, weil die Frage ist, muss der Vater das annehmen, wenn die Mutter nämlich so ein ausgesetztes Kind angenommen hat und angenommen hat. Das heißt, das geht schon irgendwie. Die Frage ist, muss der Vater das auch annehmen?
Ja. Also,
und im Allgemeinen muss er das.
Ja. Aber für mich wäre schlüssig, dass Josef sagt, ich wurde geklaut, weil er hat sich nicht verkauft an die Midianiter. Ich meine, selbst wenn er es gemacht hat, dann hat er es gemacht unter Lebensgefahr. Entweder wir lassen dich da jetzt in der Grube sterben oder du bist unser Sklave. Also super freiwilliger Verkauf. Ja. Lässt sich anfechten, der Handel. Also das wäre jetzt nicht so das Problem.
Aber ich finde, es gibt halt damit für beide Interpretationen
ein Statement von Ja. Also alle diese Interpretationen haben ihre Gründe, warum sie das machen, was sie machen. Jeder hat auf seine Art Recht. Das ist ja das Spannende. Ich wollte euch noch den Ramban zeigen, auch weil wir noch gar keinen Ramban gelesen haben in unserem Kurs. Und das geht nicht. Weil der ist ja schließlich auch wichtig. Wir machen ihn nicht in voller Länge, weil der Ramban ist immer lang. Und ich habe hier einen vokalisierten Ramban kopiert. Er wäre zwar auf dem Zettel auch drauf, aber hier ist er schöner, größer und mit Punkten. Das macht viel mehr Spaß. Wer war der Ramban?
Nachmanides,
genau. Rav Moshe ben Nachman. Es kennen einige diese Minhag sozusagen, den man hat in jüdischen Gemeinden, wenn man Rambam mit Mem am Schluss und Ramban mit Nun am Schluss unterscheiden will, was akustisch auch sehr schwierig ist, dass man den Rambam vorne betont, den Maimonides, und den Ramban hinten betont. Auf die Art hört man besser, welcher Gemeinde ist. Also wir reden vom Ramban mit Nun am Schluss. Wann hat denn der gelebt und wo?
War auch so mit mir, es war ja immer woanders.
Später, er kann den eben immer schon zitieren. Ja. Woanders stimmt, aber auch auf der Iberischen Halbinsel.
Portugal.
Nein, Katalonien, Barcelona. Andere Seite, ja. Barcelona. Es gibt 1261, glaube ich, jedenfalls 1260er Jahre, diese berühmt-berüchtigte Talmud-Disputation in Barcelona, wo der Ramban die jüdische Seite vertritt, gegen einen konvertierten, also einen ex-jüdischen, zum Christentum konvertierten Christen, den sogenannten Pablo Cristiani, unter dem Vorsitz des Fürsten von Katalonien in Barcelona. Der arme Pablo Cristiani, ich meine, war selber schuld, aber gegen den Ramban gewinnen war natürlich nicht so leicht. Selbstverständlich war diese Talmud-Disputation wie alle Veranstaltungen dieser Art so gemacht, dass die christliche Seite am Schluss gewinnen musste. Es ist überliefert, dass der Fürst nachher zum Ramban gesagt habe, er hat nie gehört eine schlechte Sache so gut verteidigen, weil viel anders konnte, viel offener konnte er nicht ausdrücken, dass der Ramban einfach gut war. Also damit ist er bekannt in der jüdischen Geschichte, aber in Wirklichkeit ist das natürlich von dem, was er uns hinterlassen hat, jetzt nicht das Relevanteste. Relevant ist, dass er uns auch einen Torah-Kommentar hinterlassen hat. Im 13. Jahrhundert, 1260er Jahre, das heißt, er ist sowohl hinter Maimonides als auch hinter Ibn Ezra. Er ist selbstverständlich hinter Rashi. Das heißt, er kann die alle schon zitieren und ihnen auch gern mal widersprechen. Der Ramban ist berühmt dafür, dass er sehr, sehr gerne dem Rashi widerspricht. Das werden wir hier, ich meine, auch haben im Sinn, dass er einen anderen Weg geht, aber er wird ihn, glaube ich, jetzt hier gar nicht wörtlich zitieren. Aber sehr, sehr oft besteht ein Ramban-Kommentar daraus, dass er zuerst sagt, Rashi sagt. Und er zitiert diesen Rashi übrigens in voller Länge, was insofern interessant ist, als wir daran sehen, die Leute hatten damals nicht alle einen gedruckten Arzkon-Rashi vor sich, sondern nicht jeder hatte den Rashi-Kommentar, sodass der Ramban, auch wenn er sagt, Rashi sagt, der Doppelpunkt, ihn in voller Länge zitiert. Weil er sich nicht darauf verlassen konnte, dass der Leser den Rashi vor sich hat, so wie uns das heute ziemlich klar ist. Und typischerweise sagt er dann, na, es ist ein bisschen anders. Manchmal wird er den Rashi ergänzen, ein bisschen hininterpretieren, ohne ihn völlig zu widersprechen, aber sehr, sehr oft widerspricht er ihm auch. Gut, sein Kommentar ist in aller Regel ausführlicher als die, die wir jetzt angeschaut haben. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass er ganz gerne zu dem, was das Thema ist, ein bisschen ethische Lehren anhängt. Das werden wir hier jetzt weniger haben, aber typischerweise ist er wesentlich ausführlicher als die, die wir bis jetzt gesehen haben. In der linken Spalte auf dem Handout, ziemlich in der Mitte, haben wir jetzt nicht Kafret, sondern Kafhe, Vers 25. Es ist auch so, dadurch, dass er länger ist, behandelt er oft mehrere Verse in einem Block, sodass er hier bei Vers 25 anfängt. Das war, als die Brüder sich hingesetzt haben und sie haben die Ishmaelim gesehen kommen. Und da fängt für ihn diese Geschichte an, um die es uns da jetzt geht. Das hat Punkte, das ist jetzt netter zum Lesen. Behine Achat Ishmaelim bei Migilat, diese Karawane von Ishmaelim ist gekommen aus Gilat. Was sagt der Ramban? Ka'asher nasu enehem, nämlich die Brüder, als die Brüder ihre Augen hochhoben, wäre umerachok, und sie haben von Weitem gesehen, Anashim bei ihm mit Erich Gilat, haben sie von Weitem gesehen, Leute, die kommen aus der Richtung von Gilat. Da haben sie erkannt, dass das eine Karawane von Ishmaelim auf Kamelen ist. Also es interessiert ihn hier auch, woher wissen die, dass das Ishmaelim sind. Sie haben gewusst, die gehen nach Ägypten. Also sie haben einfach erkannt, da kommt so eine Karawane aus der Richtung von Gilad, die gehen nach Ägypten. Das sind typischerweise Ishmaelim. Ne? Die sind ja noch nicht so nahe, dass man die schon fragen könnte. Kimi Gilad, Juba, Hatzri, Vehan Nechot, Ule Mitzrayim Hayadar Kam, Lehulichoto. Hier geht er darauf ein, dass der Satz uns ja sagt, was die mit hatten. Die hatten die Gewürze und den Balsam und den Lotus. Und er sagt, das ist aus Gilad gekommen und wurde typischerweise nach Ägypten geliefert. Und so können die das erkennen. Also er erklärt uns hier auch, wieso in dem Satz drinnen steht, was die mithaben und wieso wissen das die Brüder, wenn diese Karawane noch so weit weg ist, kann ich das ja gar nicht so genau sehen, sondern das waren halt deren typische Ware. Velachen amar lahem Yehuda, und drum sagt zu ihnen Yehuda, Hine anashim ha'ele me'eretz mechak. Schau, diese Leute sind aus einem fernen Land, die sind von weit weg. Die haben mit unserer Sache gegen den Josef nichts zu tun, die können wir gut für unsere Zwecke verwenden. Veholchim el'eretz rokan, sie gehen auch in ein Land, das weit weg ist. Nim kerenu lahem, kilo yivada hadavar. Wenn wir in denen verkaufen, dann wird die Sache nicht bekannt. Also er interessiert sich ja typischerweise auch ein bisschen für den Grund, was haben die sich dabei gedacht. Becha'asher karvu lahem matzu ki hayuba ale sechora. Und wie die näher kommen, haben sie erkannt, dass das Händler sind. Asher lahem hanechot vehatzri anashim midyanim sofarim, die diese Balsam und diese Gewürze haben, das sind midianitische Händler. Shesahu hakmalim mihayishmalim.
Entschuldigung, ich kann mich fragen, wieso sind die midianitischen
Händler jetzt auf einmal die mit dem Balsam und dem...
Er sagt, sie haben zuerst geglaubt, das sind die Schmelim, weil da sehen sie in der Ferne so eine Karawane mit Kamelen. Ah, das sind die üblichen Schmelim, die die Gewürze von Gilad nach Ägypten liefern. Ja. Und jetzt kommen die näher. Und jetzt sehen sie, hoppala, sind keine Ischmaelim, haben nicht grüne Schals, sondern violette Schals oben, andere Fußballmannschaft. Und wieso haben sie das jetzt am Anfang wie Ischmaelim gehalten? Weil die Ischmaelim haben, so ist seine Auslegung, die Kamele geliehen, die Midianim, es waren in Wirklichkeit Midianim, die haben sich die Kamele geliehen von den Ischmaelim. Aha.
Und die hat der andere ausgegeben.
Und drum schauen die zuerst so aus. Die Schmelim auf Kamelen. Ja? Von der Weite sieht man Karawane, Kamele, die Richtung stimmt. Ja? Und dann kommen die näher. Ah, das sind ja Midianiter. Ja, die haben Kamele von den Schmelim ausgepackt, weil die Schmelim sind immer die, wo man die Kamele auspackt. Hier steckt vielleicht schon noch ein bisschen mehr das Bild in der Zeit des Ramban drinnen. Kamele baut man sich von den Arabern aus. Mhm. Also das sind die arabische Nomaden, das sind die Kamele auch zum Verleihen haben. Also das ist seine Erklärung, dass sehr wohl, also es sind zwar dieselben, aber wieso steht einmal Ischmaelim und einmal Midianim? Weil die Brüder zuerst dachten, das sind Ischmaelim, und wie sie näher kommen, sehen sie, das sind Midianim.
Ja, wie können sie dann, wenn sie noch nah genug sind, um ihn zu verkaufen, dann auch immer sagen, sie sind wieder Ischmaelim plötzlich?
Aha, die haben ja noch nicht weitergelesen. Shekanur, Tuleshor, Bolsecha. Also sie haben den Josef verkauft an die Midianim. Die haben ihn gekauft, um damit Handel zu treiben. Lishor, Bolishora. Seine Interpretation ist, die Midianim haben ihn nicht gebraucht, sondern haben gesagt, okay, ist aber eine gute Möglichkeit, wir können ihn weiterverkaufen und machen damit Geschäft. Ki ochat ye mishmalim, maskere hagmalim, lo yiknu hems chorale atzmam. Denn die schmalitische Karawane, die Kamele bereitstellt, also diese arabischen Beduinen, die Kamele vermieten, die kaufen nicht Ware für sich, sondern haben sozusagen die Midianim als Zwischenhändler. Aber Amar, das ist das, was er jetzt erklärt, weil im Tiru et Yosef Leishmalim, Kilahem Masru Oto, Shehem Molichim, Hasforale Mitzrayim. Die Midianim sind sozusagen die Businesspartner der Ishmalim, haben von denen die Kamele, sagen, wir brauchen den Yosef eigentlich nicht, aber unser Dachunternehmer, von dem wir Subunternehmer sind, der braucht ihn ja, also für den kaufen wir ihn ein. Neseta amigata mishmalim, asher horiduhu shama, ki hayaba yadam, denn er war in ihrer Hand, avala midianim hayuba alaf behem sachrubo. Die Midianim, er sagt jetzt, die Midianim waren die, die ihn bei sich hatten, aber als Handelsware für die Ishmalim. Und so löst er diese Spannung, dass da abwechselnd die einen und die anderen rauskommen.
Aber das ist doch mit der Grammatik sehr eigenartig, also mit der Grammatik des ursprünglichen Satzes, warum sollte das so sein?
Nein, das geht schon, das geht schon.
Ja, also ich meine, es geht ungefähr... Ja, aber es wechselt dann unglaublich oft, dann wird sich...
Ja.
Bezieht sich auf die Arabischen Midianim und Yeshmechu bezieht sich auf die Brüder Josef und Vayimchu auch auf die Vayimcheru auch auf die.
Na, das und können schon die Midianim sein. Die
Ishmaelim haben überhaupt keinen Wert.
Die Ishmaelim sind. Nein, die Ishmaelim sind sozusagen die Dachgesellschaft. Ja? Die Ishmaelim sind der Rewe-Konzern. Und die Midianim sind die Billa-Filiale.
Ich meine, ich bin eine ziemlich große Sache aus der Tora, wenn ich weiß, wer auf einmal der Dachkonzern
ist. für ihn ist das die schlüssige Interpretation, dieses Wirrwarr von Ishmaelim Midianim zu lösen, indem er sagt, okay, die gibt es offensichtlich beide. Also er geht nicht her und sagt, das sind dieselben wie Ibn Ezra. Wir werden gleich sehen, dass er den Ibn Ezra auch explizit widerspricht. Sondern er sagt, okay, das sind schon zwei verschiedene, aber irgendwie gehört das auch zusammen. es riecht ja so ein bisschen danach, als wäre das alles eins. Also sagst du, okay, die gehören zusammen. Die Midianim haben die Kamele geliehen, haben für die Yishmaelim im Auftrag der Yishmaelim einiges gemacht. Das ist sozusagen der Subunternehmer.
Der Händler. Ja.
Aber das war ursprünglich ein Argument, was Jehuda gebracht hat. Er hat das so gelesen, dass wenn die Leute Yishmaelim sind, dass sie dann von Ferne kommen, nach Ferne gehen, ja, und das deswegen eine sichere Sache ist. Wenn ich was klaufe, gehe ich nicht zum Billa und gebe es der Kassiererin nach.
Aber das Argument können sie aufrechterhalten mit den Midianitern. Die sind auch nicht von dort, wo sie sind, und gehen jedenfalls mal nach Ägypten hinunter. Das passt ihnen schon. Ja. Also das Argument wird davon nicht beschädigt.
Also wurscht wäre Ägypten, genau, auf jeden Fall. Und daher ist man aus dem Wasser.
Ägypten ist jedenfalls weit weg, mhm, und sie sind beide Ausländer. Also das, nur halt andere Ausländer.
Ich stelle mir auch nicht als ein realistisches Geschäftsmodell vor, sich Kamele auszubauen, wenn ich Händler bin und eine Karawane von wirklich weit nach wirklich weit führe.
Darum habe ich gemeint, da steckt vielleicht schon ein bisschen die Zeit des Ramban drinnen, okay, wo das relevant war, dass man sich Kamele ausgeborgt hat.
Aber ich denke, im Allgemeinen in der Antike waren die Kamele, auf denen du geritten bist, schon deine eigenen, vor allem wenn du lange Strecken, weil sonst wer garantiert dir was? Also ich meine, das gibt's
zur Zeit der Brüder waren Kamele vielleicht auch noch nicht so riesig große Herde, ja? Aber du hast im Mittelalter, zur Zeit des Ramban, hast du diese großen Kamelherden von beduinischen Kamelhändlertreibern, die sehr wohl Kamele für Karawanen vermietet haben. Ja?
So wie so Otto bleibt.
Das ist auch noch im Osmanischen Reich sehr stark, dass man bei den Beduinen Kamele gemietet hat.
Und kann man das für damals auch schon annehmen? Also ich meine, ist das vielleicht nicht so
anders? Vor der Größe der Kamelherden und so geht sich das schon aus. Also ich würde schon annehmen, dass der Ramban hier auch mit diesem Bild lebt, dass es im arabischen Raum Händler gibt, die Kamele haben. Und so eine Karawane, die da durch die Wüste geht, die muss sich irgendwie die Kamele organisieren. Mhm. Wenn der selber die Kamele nicht hat, dann muss er die halt mieten. Ne? Mhm. So wie Charterflug. Der Ramban ist in Wirklichkeit ein bisschen länger. Ich habe euch ja versprochen, der Ramban ist immer lang. Das war der Teil, den ich uns kopiert habe. Er geht dann auf der nächsten Seite, ich überspringe jetzt ein Stück, wo er mehr in Belege hineingeht aus anderen Textstellen. Und dann sagt er, der Rabbi Abraham Amar. Wer ist der Rabbi Abraham? Wenn der Rambam sagt, der Rabbi Abraham Amar, das ist Ibn Ezra, ganz genau. Ich habe gesagt, er ist schon nach Ibn Ezra. Also er kann sich jetzt auf das berufen, was Rabbi Abraham sagt, aber mit dieser nicht einverstanden. Der Rabbi Abraham Amar, ki ha-Midianim yikra'u Yishmaelim. Der Rabbi Abraham hat gesagt, nämlich Ibn Ezra, dass die Midianim Yishmaelim sind. Aber er sagt dann, ve'enenu ka'asher ha-shav. Es ist nicht so, wie er dachte. Und er bringt dann Belege, dass Yishmaelim und Midianim doch zwei verschiedene Völker sind und sich das also so nicht ausgeht. Also er ist nicht bereit, die Lösung von Ibn Ezra zu kaufen und drum seine eigene Lösung. Naja, zusammenhängen tun sie schon, aber ganz dasselbe sind sie nicht. Das kauft er dem Ibn Ezra nicht ab, weil er dafür einfach zu viele Gegenbeispiele hat.
Und den Raschbaum bringt er auch?
Nein, auf den geht er gar nicht ein.
Weil das finde ich jetzt von den Interpretationen, die wir gemacht haben, die schlüssigste.
Ja, richtig, ich bin auch ein Fan davon. Es ist eine gute Frage, die du aufwirfst, ob der Raschbam in Sefarad zu der Zeit populär war. Das muss nicht sein. Mhm. Ich meine, ein Ramban wird ihn vielleicht gekannt haben, aber wenn er nicht sehr im Umlauf war, dann war es für ihn auch nicht so wichtig, den seine Argumente zu entkräften. Mhm. Aber es könnte sogar sein, dass so schnell die Handschriften von Aschkenas nicht bis nach Barcelona hinuntergekommen sind. Mhm. Das ist nicht hundertprozentig gesichert. Ich wüsste jetzt nicht, ob er ihn irgendwo zitiert. Typische Leute, die der Ramban zitiert, also abgesehen von Rashi, dem er ständig widerspricht, Ibn Ezra, das kommt vor, so wie wir es jetzt gesehen haben, habe Abraham Omer, den Rambam auch, dass er den zitiert, das kommt auch vor. Das sind die, die mir so einfallen, die typischerweise einem begegnen. Ich wüsste jetzt nicht, das müsste man recherchieren, ob es eine Stelle gibt, wo er den Raschbam je zitiert, wo man beweisen könnte, er kannte ihn. Vielleicht war der damals nicht so im Umlauf und noch nicht so relevant. Wir haben heute oft ein anderes Bild, weil die wunderschönen Bücher gleichzeitig vor uns haben. Aber wer wen kannte und wie weit sich was verbreitet hat, das ist nicht so gesichert. Man soll es auch in die andere Richtung nicht unterschätzen. Also binnen 100 Jahren war Rage im Orient bekannt. Das ist in einer Handschrift eine Überlieferung bemerkenswert. Also man unterschätzt es vielleicht auch manchmal in die andere Richtung. Aber es ist nicht automatisch so, dass die Leute damals alles hatten, was wir heute im Buchgeschäft einfach so kaufen.
Und waren es schon Clusters Sephardisch und Aschkenasisch? Oder
ja,
ist das
ja,
Zufall,
aber es gibt schon natürlich Kontakte und Austausch. Aber es gibt schon sowas wie eine aschkenasische Schule sozusagen und eine spanische Schule, wo auch die Stile, worauf man eingeht. Was
das ist schon logisch, ist. Aber wie die einen zu den, wer ist neugierig oder konnte man überhaupt neugierig sein oder war es reiner Zufall, wenn ein Produkt der anderen Schule einem zugefallen ist oder musste man dazu zum Beispiel nach Palästina reisen?
Na, gerade dorthin nicht, obwohl der Ramban hat Alia gemacht, aber dort war in der Zeit besonders wenig. In Italien hätte man sich sehr, sehr gut treffen können. Italien ist immer der Punkt, wo man sich gut treffen konnte. Aber es ist dann einfach auch die Entwicklung, dass es in Aschkenas durch die vielen Pogrome immer mehr Schwierigkeiten gibt. Und die sephardischen Gemeinden, die aufstrebenderen sind, wodurch also natürlich auch manchmal Gelehrte von da nach dort reisen oder fliehen. Der berühmte Rosch ist ein Flüchtling aus Aschkenas nach Spanien gewesen, rein auch. Und natürlich ist dort, wo die arabische Eroberung irgendwann war, auch wenn die Reconquista schon längst zurückerobert hat, sind diese Spuren der arabischen Kultur da, die in Aschkenas nicht da sind. Wodurch man in Sepharad andere Fragen, andere Schwerpunkte, andere Themen hat als in Aschkenas, wo man natürlich mehr auch das dortige Umfeld, vom dortigen Umfeld ein bisschen geprägt war. Gut. Also das waren die, die ich heute vorstellen wollte.